Herzlich willkommen zur dritten Staffel von Better Call Saul Weekly. Und ich habe mir heute wieder ganz viele Gäste eingeladen, nämlich einmal den Erik.
Tag auch an die Geräte zu Hause.
Und den
Gott, ist das laut.
Christopher.
Ich bin taub, ich kann euch leider nicht mehr hören. Hallo.
Und der Andi.
Moin Moin aus Hamburg.
Ja.
Was ist das, Erik?
Kennst du nicht?
Sag mal, vielleicht komme ich drauf.
Hier nicht Wochenshow, sondern das andere Sat 1 mit Anke Engelke und hier Lück. Wie hieß denn die Show noch?
Lück die Woche und
Ingolf Lück?
Ja, mit Lück und Samstag Bastian Pastewka und Anke Engelke, die hatten doch auch immer so ein Wochen-News-Comedy-Gedöns.
Habe ich nie gesehen.
Hast du nie gesehen?
Nee.
Ist das Ding nicht sogar Sat1-News oder sowas? Na, ist ja auch egal.
Wir sind ja nicht bei der Medien-Kuh.
Ja, genau. Das, den Podcast übernehmen wir dann demnächst auch. Ich bin ja der Kuh-Michel.
Ja, was machen wir jetzt?
Ich glaube,
die Wochenshow. Genau, die Wochenshow.
Okay.
Und das bei RTL hieß ja RTL Samstagnacht. Ach so, ja, genau. Ja. So rum war's.
Ja.
Gut, dass wir das jetzt geklärt haben.
Genau, dann können wir jetzt zu den wichtigen Dingen des Lebens kommen.
Nämlich Bier. Nein.
Bier?
Ich habe gerade eins in der Hand. Also ich trinke, ich weiß ja nicht, was ihr trinkt, ich trinke Feltins V+, Cola Zitrone.
Ich habe was ganz Interessantes im Rewe entdeckt, nämlich Rivella mit Mango-Geschmack.
Okay. Das hört sich an wie Haarwasser.
Ich trinke einfach nur Apfelschorle.
Ich trinke ein Getränk, wofür ich keine Werbung machen möchte.
Okay.
Eigenurin.
Nein.
Okay. Ich muss mich zurückhalten, nicht zu moderieren. Aber.
Achso.
Ja, ich bin eigentlich.
Du musst anfangen.
Ja. Wer jetzt vielleicht neu dazugestoßen ist, live zuhört oder so, keine Ahnung, besprechen hier immer fleißig Folge für Folge den Breaking Bad Spin-Off von AMC und Netflix. Und ja, haben jetzt dann jetzt heiß erwartet die erste Folge endlich schauen können. Ist ja irgendwie bekannt, warum die Staffel jetzt so spät kam irgendwie.
Kam so spät?
Ja, also letztes Jahr und vorletztes Jahr kam sie im Februar.
Ach so.
Und wir haben jetzt schon April, also.
Und läuft auf AMC, oder?
Ja.
Ja.
Und kommt montags abends? Nee, es kann nicht sein.
Doch, Dienstag. Ja. Montag. Nee, Montagabend und Dienstag kommt es auf Netflix.
Ich habe gerade überlegt, okay, ob es vielleicht auf dem Sendeplatz von The Walking Dead ist, aber das ist ja Sonntagabend.
Ja, das lief ja vorher auch schon. Also
genau, das lief ja dann wahrscheinlich auch später. Ich weiß gar nicht.
Ist irgendwas Neues?
Das ist wahrscheinlich so eine Network-Entscheidung.
Ja, wer weiß. Vielleicht haben sie auch irgendwie irgendwas anderes.
War da nicht irgendwas mit von wegen Produktion oder so, dass die noch nicht fertig waren, dass die noch was drehen mussten oder so?
Nee, also wir können da gleich mal auf diesen Podcast eingehen, den wir hier mal referenzieren, den Better Call Saul Insider Podcast, wo die Macher immer zu jeder Folge einen eigenen Podcast aufnehmen. Da hat Vince Gilligan, sonst hätte er ja was gesagt, wenn sich so stark verzögert hätte. Und ich denke mal, das ist einfach irgendwie eine Sendeplatzierung da, dass es irgendwie besser getestet hatte im April oder so, ich weiß es nicht.
Hm. Also ist doch egal, Hauptsache es geht weiter jetzt.
Ja.
Ja, aber es war so ungewohnt, weil sonst kommt immer neue Staffeln und dann im nächsten Jahr so im selben Zeitraum wieder die nächste Staffel und so. Also so jetzt bei House of Cards zum Beispiel und anderen Serien, bei der Call Saul war es jetzt auch so.
Ja.
Ja,
vielleicht haben sie noch irgendeinen geilen Scheiß gemacht, der jetzt irgendwie auftaucht dann. Ich meine, ich weiß nicht, habt ihr euch die Vorschau angeschaut? Was für die dritte Staffel? Nee.
Genau, also das nee. Ach so, die Vorschau, nee, habe ich nicht. Ich habe nur bemerkt, das ist, glaube ich, neu so, also ist mir jetzt so das erste Mal so aufgefallen, dass, wenn man die Folge angeguckt hat, kam erstmal so ein, was ist bisher passiert, Rückschau-Trailer, das fand ich
von,
ganz nett.
Von Netflix, also war das
genau.
So einen speziellen
Rahmen? Ja, kann ja, das man nicht.
Aber schon länger.
Ja,
bei mir nicht. Auch
nicht. Nö. Ist mir nicht aufgefallen.
Das machen sie also. Aber schon öfters.
Okay, habe ich jetzt das erste Mal gesehen. Und es war auch, was von Netflix irgendwie gebastelt war, es war halt OV mit Untertitel.
Ja, das machen die hauptsächlich bei ihren eigenen Produktionen.
Okay, das erste Mal gesehen.
Hm. Ja, keine Ahnung.
Wobei Better Call Saul ja wirklich eher so ein Ding ist, wo sie quasi bloß in Deutschland ihr Label davor pappen.
Nee. Es ist eine Netflix-Serie, ja. Steht da. Nee. Ja.
Ja, nee, aber das wird ja von, das kauft der Netflix nur ein. Das ist ja von,
das ist ja beschiss dann.
Produziert. Ja, das ist ja das Problem, was viele jetzt auch bemängeln, dass Netflix dieses, also Netflix Original Series, das bedeutet im Grunde nicht, dass sie selber produziert haben, sondern nur, dass sie zum Beispiel wie jetzt in Deutschland oder ganz Europa die exklusiven Ausstrahlungsrechte haben.
Genau, Produktionsunternehmen ist Sony Pictures Television und ja, ausgestrahlt wurde es dann eben auf AMC.
Genau, da gab es letztens einen ziemlich elaborierten Artikel darüber, dass das mit dem, das davor überall bepsen, dass das auch nicht bloß positiv ist, sondern dass das halt auch die Marke etwas verwässert und zum Beispiel dann bei bei Filmen halt Probleme macht. Dass sie zum Beispiel für irgendwelche solche Preise halt weniger beachtet werden.
Ja, aber wir können mal sagen, dass Better Call Saul jetzt nicht die Marke von Netflix verbessern würde.
Nee, das nicht.
Und ich finde, wir sollten jetzt mal mit der Folge anfangen.
Genau, wir fangen an und zwar wieder mit der typischen Schwarz-Weiß-Szene, die, ich glaube, darauf hatten wir uns jetzt schon geeinigt, Post Breaking Bad Zeit spielt, also in der fernen Zukunft.
Das ist ja auch so, das sagen die ja auch immer im Insider-Podcast.
Okay, ja, den höre ich nicht, keine Ahnung. Ach so. Und
ja, halt in Nebraska. Jetzt
ungewohnt.
Da haben sie ja dieses Mal sogar den Namen gesagt, wie Jimmy nach seiner.
Genau.
Quasi nach darauf, seinem Zeugenschutzprogramm heißt.
Darauf wollte ich jetzt kommen. Ungewöhnlich lange Szene diesmal und es wurde sogar gesprochen. Also wir haben nicht nur die von schöner Musik untermalte Schwarz-Weiß-Szenerie, sondern halt ein bisschen länger und sehen dann auch, was Jimmy da eigentlich macht und ja, arbeitet in irgendeinem so Einkaufscenter an so einem Cinnamon Roll Stand und ja, wir sehen ihn da, wie er da am Arbeiten ist, sein Tag beginnt, Pause macht und ja, so Pause macht, beobachtet, wie ein junger Mann mit irgendwelchen gestohlenen, ja, DVDs oder Spielen oder so in der Fotokabine verschwindet.
Genau. Und er verrät ihn dann. Auf der einen Seite, also er zeigt den Polizisten, wo er sich versteckt, aber dann hat er so einen Moment von Klarheit und es bricht Saul Goodman, aus Gene bricht Saul Goodman hervor und ja. Er schreit dem Jungen zu, dass er sich einen Anwalt nehmen soll und kein Wort verlieren soll.
Ja.
Und ja.
Ich glaube, das ist auch in den drei Staffeln, wir haben ja jetzt immer mit so einer Szene angefangen, das erste Mal, dass Jimmy wirklich einen Satz sagt.
Ja, ich habe mich richtig erschrocken, als er das gesagt hat.
Was? Ja, ich habe mich auch erschrocken, weil er dem Polizisten nur so zeigt, irgendwie so ja. Und relativ ruhig wirkt. Und ich habe halt auch was überlegt, verrät er ihn jetzt oder nicht? Oder ja. Wahrscheinlich will er sich keine Probleme machen. Den einen Polizisten, den kennen wir, der spielt, ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut, aber öfter mal in so Serien mit und zwar der da noch Arschloch zu ihm sagt.
Also der
sagt der Polizist Arschloch? Oder?
Ja, der Polizist sagt so,
Ich dachte, der Dieb hätte Arschloch zu ihm rübergerufen, weil er irgendwie gemerkt hat, dass er ihn verpfiffen hat.
Nee, der Polizist hat das gesagt, nachdem Jimmy ihn aufgefordert hat, nimm dir einen Anwalt.
Ach so, okay. Ja.
Der Kaufhausdieb ist anscheinend auch noch ziemlich bekannt bei Jüngeren, denn der hat 4 Jahre lang in so einer Disney-Nachmittagsserie mitgespielt. Und Vince Gilligan hat dann erzählt, dass als sie in diesem Kaufhaus gedreht haben, und das haben sie auch nicht zugemacht, also da liefen noch echte Leute rum, dann wollten die ganze, also kamen Leute immer zu Bob Odenkirk und halt diesem jungen Schauspieler und alle wollten dann immer nur von diesem jungen Autogramm haben und niemand von Bob Odenkirk, weil die ganzen Kinder nur diesen Jungen gekannt hatten, wussten gar nicht, wer Bob Odenkirk war.
Okay. Ach nee, den Polizisten habe ich gerade mal geguckt. Nee, der sieht einem anderen Schauspieler ähnlich, aber ansonsten auch kein Unbekannter.
Aber findet ihr, diese Szene, ne, am Anfang. Ich habe mich gefragt, wofür die jetzt sein soll. Also ich fand, da haben sie irgendwie, soll das wohl rüberbringen, wie unglücklich der ist, weil er sieht ja überhaupt nicht glücklich aus, ne? So total gelangweilt,
ja,
Scheißjob. Die arbeiten, also diese da einblenden, sind doch alles irgendwie so Hilfsarbeiten, ne? Da irgendwelches Zeug wegräumen, abwaschen. Ich weiß nicht, ob das. Er macht ja da so ein Schild ab. Genau. Er ist doch der Manager. Habe ich das falsch gesehen? Er ist so Manager. Naja, da steht noch Gene Manager. Was hat das zu bedeuten?
Ich glaube, ja. Wenn du halt Manager bist in so einem Cinnabon, bedeutet es ja nicht, dass du irgendwie nur leitende Aufgaben hast. Da hilfst du halt auch mit. Du hast halt nur mehr Verantwortung und wirst wahrscheinlich ein wenig besser bezahlt.
Ja.
Okay. Aber auf jeden Fall, wir können uns darauf einigen, dass er eigentlich keinen Bock auf diesen Job hat, ne?
Ja, genau. Ganz kurz ein paar Hintergrundsachen. Ich finde es ziemlich interessant, die zwei Frauen, die da noch mit ihm zusammenarbeiten, das sind echte Cinnabon-Mitarbeiterinnen. Also die haben sie da, also die drehen ja auch in einem echten Cinnabon und dann haben sie da gleich die Leute, die da tatsächlich arbeiten, als Statisten gecastet. Und die mussten dann halt auch, weil die halt diese, am Anfang gab es ja halt diese Zeitraffer-Szene, diese Montage. Und die mussten dann halt wirklich, Bob Odenkirk und diese zwei Frauen mussten halt für 45 Minuten halt einen echten Cinnabon betreiben. Einfach da ja, die Zimtschnecken verkaufen. und gar nicht wirklich richtig Schauspielern. Und
das Ding ist ja, dass die zwei Store-Angestellten wirklich da arbeiten bei Cinnabon.
Das habe ich vor 10 Sekunden gerade erzählt.
Ach so.
Ich habe auch nichts gehört.
Ich sag das nur, damit die Zuschauer sich nicht wundern, ob sie gerade einen Schlaganfall haben. Die Frage, was das soll, also ich finde, wir sind jetzt 3 Staffeln drin und ich denke mal, Vince Gilligan hat ja auch sehr geplant, Breaking Bad nach, wie viel waren es, 5 Staffeln, oder?
Breaking Bad hatte 5 Staffeln, ja, genau.
Genau, also er hat das ja wirklich ziemlich geplant selber beendet und wurde dann nicht irgendwie abgesetzt oder so. Also wir sind jetzt so ungefähr bei der Hälfte der Serie. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann halt auch noch in dieser Zukunft irgendwie so eine Auflösung für Gene geben wird, dass er aus diesem Versteck, wo er sich ja vor den diversen Leuten versteckt, irgendwie dann doch wieder ausbrechen wird. Also dass er das nicht bis ans Ende seines Lebens so machen wird, in diesem Cinnabon zu arbeiten. Also ich könnte es mir natürlich ganz kitschig vorstellen. Ich weiß ja jetzt nicht, wie die Serie in der Vergangenheit ausgeht, aber dass dann irgendwie dann Kim vor ihm steht und dass sie dann gemeinsam in den Sonnenuntergang fahren. Also sowas halt.
Also du meinst so umgedreht wie bei Arrow, die Flashbacks oder die Rückschauen werden mehr und ausführlicher, während sie ja bei
nicht unbedingt ausführlicher, aber das ist das nicht mehr so als Rahmenhandlung geht, sondern dass man sagt, okay, wir müssen auch irgendwie die Geschichte von Zukunft Jimmy auflösen. Also irgendwie da, dass es nicht nur so vor sich hin plätschern, sondern dass das auch irgendwie dann nach diesen, keine Ahnung, vielleicht will er auch da bei Better Call Saul 5 Staffeln machen, dass es da auch irgendwie so ein schickes Ende dafür gibt.
Ja, stimmt. Ich glaube, also gerade wenn man sich mal das, wie sie Breaking Bad zu Ende geführt haben, da waren ja auch mehr oder weniger keine Fragen mehr offen und alle Fäden zu einem Ende gebracht wurden, dass sie dann das nicht einfach so sinnlos machen, sondern das auch irgendwie noch zum Ende der, zur letzten Staffel vielleicht oder zur letzten Folge noch irgendwie eine Auflösung da reinbringen.
Ja.
Wobei, ich denke mal, sie sind noch gar nicht so weit in der Planung, wie viele Staffeln es überhaupt geben wird, oder? Weil Vince Gilligan sagt ja auch immer, naja, wir wollen das nicht zu sehr vorplanen, wir wollen auch, dass sich das natürlich anfühlt und die Figuren das machen und da sind, wo sie halt hingehen wollen.
Aber ich glaube auch so 5 Staffeln, also ich glaube mehr als 5 Staffeln wird es nicht. Also das ist, glaube ich, ein auch ganz gutes Maß für so eine Serie. Und jetzt bei dem Tempo so bleiben, dann passt das, glaube ich, oder? Also
ja, dann, also jo. Ich denke mal, so wie sich jetzt auch die Geschichte entwickelt, weil ich wollte einfach nur damit sagen, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass es jetzt exakt 5 Staffeln werden, kann auch sein, dass es nur 4 sind, oder 6 oder keine Ahnung, 8, aber ich meine halt, die haben ja für diese Jetztzeit-Geschichte im Grunde nur gefühlt eine ganze Folge pro Staffel, also keine Ahnung, so über die Staffel verteilt eine 40-Minuten-Folge für die Jetztzeit. Und wenn sie dann halt dort noch so eine fortlaufende Geschichte erzählen wollen, dann müssen sie sich halt jetzt irgendwie ranhalten.
Mhm. Ja.
Was ich noch ganz interessant fand, als kleines Easter Egg, habt ihr gesehen, was für ein Buch Gene liest?
Nein.
Ich habe das tatsächlich nämlich mal angehalten. Man sieht es auch nur ganz kurz, als er aus dem Regal nimmt. Und ich habe da halt im Moment angehalten und mir das Buch angeschaut. Und das Buch heißt The Moon is a Balloon. Das ist eine Memoiren von einem Schauspieler, der so in den 80ern, 70ern gelebt hat. Und in Wikipedia wird das Buch so beschrieben. The book is a funny yet tragic tale detailing everything from the loss of Niven's, also des Autors, father to his natural knowledge of how to lead a good life. Also eine lustige, aber doch auch tragische Geschichte, passt sehr gut halt auf Better Call Saul. Und dann halt irgendwie Verlust des Vaters, okay, ich weiß nicht, wie das reinspielt, aber leading a good life und halt hier a good man, vielleicht ist das doch nicht ganz unbewusst gewählt, das Buch.
Ja.
Mhm.
Fand ich ganz nett, dass das direkt in der Wikipedia so gepasst hat.
Ja. Und Bücher tauchen ja in der Folge später auch nochmal auf.
Ja.
Ein Buch.
Ja, ja.
Da können wir, also der Gene bricht dann halt in diesem Cinnabon zusammen, schmiert sich noch das Frosting ins Gesicht.
Wieso bricht er da zusammen? Hat der andere eine Theorie zu, warum er zusammenbricht?
Ja, ich denke, dass das noch in der Staffel aufgelöst wird. Ich denke einfach, der hat einfach irgendwie, keine Ahnung, Burnout oder so.
Burnout? Vielleicht hat er auch irgendwie ihn gesehen.
Ich habe jetzt, weil in der ganzen Folge zwischendurch immer mal wieder so, ja, das hast du vergessen, ne? Habe ich gedacht, vielleicht hat er auch irgendwas mit dem Kopf. Also.
Nee, ich glaube, das ist mehr so stressbedingt. Also da steht ja die ganze Zeit unter wahnsinnigen Stress, dass er nicht entdeckt wird.
Hm.
Ja.
Und,
und dann lässt er hier kurz den Saul raus und kriegt dann halt Panik, mehr oder weniger.
Da läuft es dann halt bei ihm über.
Genau.
Ach so.
Weil er eigentlich schon sehr bemüht ist, nicht entdeckt zu werden und vermutlich auch, nichts zu dem Polizisten da irgendwie gesagt hat, ne? Also,
ach so, ihr meint, das spielt nach Breaking Bad, nachdem
er abgehauen ist
oder
was? Ja, das hatte ich ja vorhin schon gesagt.
Etabliert. Aber Pre heißt doch, dass es davor ist, oder nicht?
Ja, also die Geschichte um Jimmy, also wo es hauptsächlich in der Serie drum geht, spielt vor Breaking Bad. Aber alles, was in diesem in Schwarz-Weiß ist, er sagt auch am Schluss von Breaking Bad, sagt er, also wenn er Glück hat, dann wird er ein Manager von einem Cinnabon in Nebraska. Und das ist halt so der Übergang. Ja, das ist halt dieser Gag, dass sie das dann wirklich gemacht haben.
Ja, genau, das sagt er in der letzten Folge, wo er da in diesem Zeugenschutzprogramm quasi in diesem Raum mit Walter ist, weil ich habe ja
Breaking Bad
dieses Jahr nochmal nachgeguckt und habe das noch mehr oder weniger jetzt im Hinterkopf und da sagt er das, ja, das ist quasi die vorletzte Folge oder so.
Ach so, und ich habe gedacht, durch diese Schwarz-Weiß-Einstellung und weil er da vermeintlich jünger aussieht, habe ich gedacht, dass das...
Jünger aus.
Nö.
Also da eine Halbglatzung, so ein Schnauzer.
Er sieht auch älter und abgefuckter aus. Ja. Also wirklich.
Also ich finde, er sieht da besser aus. Nee, also,
okay.
Körperlich jünger. Ja, okay. Gut, ja. Haben wir das auch aufgelöst. Danke, dass ihr so gut aufpasst.
Das Lustige ist ja, das haben sie im Intersider-Podcast noch erzählt, das will ich mal kurz noch mit reinbringen, um vielleicht mal zu zeigen, wie viel Detail und Arbeit die da reinstecken, ist, dass dieser ganz große Store da im Hintergrund ist. Der wollte nicht früher aufmachen, weil sie haben gewisse Szenen schon früher gedreht, bevor die Mall offen ist. Und da haben sie dann halt so einen riesen Fotodruck dahin gemacht und mit Licht hinterlegt, damit das so aussieht, als wäre der Laden da hinten offen.
Okay.
Ja.
Ja, okay. Es gibt dann später noch eine sehr schöne Szene, wo ich sehr schöner Einsatz von 3D-Druck finde, aber da kommen wir später noch zu. Wollen wir mal jetzt in die Echtzeit übergehen, also in die Haupthandlung?
Ja, ich glaube, es wird. Ich habe nur erst eine halbe Stunde jetzt verquatscht.
Ja, jetzt können wir Schluss machen.
Ich muss sagen, ich habe ja diesen was ist bisher passiert, den Clip übersprungen, habe mir dann zum Schluss nochmal angeguckt, weil ich dann doch nochmal so, ach genau, stimmt, da waren wir ja. Und quasi nach dem Intro dann setzt die Szene quasi nahtlos mit einer kleinen Wiederholung nochmal an die letzte Szene in der letzten Folge, nämlich dass ja Jimmy quasi sagt so, ja, ich war das mit der falschen Adresse und so. Und dann hat man ja noch gesehen, dass sein Bruder ihn ausgetrickst hat und da ein Aufzeichnungsgerät versteckt hatte.
Womit sie aber auch mehr oder weniger ein Mittel wieder aufgreifen, was sie in der letzten Staffel schon gebracht haben. Da haben sie ja auch die Szene mit dem, wo Jimmy dann wegfährt, am Anfang von der zweiten Staffel nochmal wiederholt und noch ein bisschen mehr Kontext gegeben.
Mhm. Ja. Genau, und dann kommt ja das, also dann tun sie so für 5 Minuten so, als hätten sie sich gern.
Ja.
Und es gibt halt so einen kleinen irgendwie sehr schönen Moment, wo Jimmy so ein altes Kinderbuch wiederfindet. Und dann auch so, ich fand das irgendwie sehr schön, wo Jimmy dann so sagt, ja, das hat mir meine Mutter vorgelesen, und Harold sagt dann, nee, das hab ich dir vorgelesen. Also man darf ja nicht vergessen, die bis vor ein paar Jahren die Chuck haben sich ja nicht immer gehasst.
Chuck, genau.
Genau, Chuck, Entschuldigung, Harold ist ja der andere. Und dann kommt halt dieser Satz, den habe ich mir extra sogar rausgeschrieben, dieser Ausspruch, you will pay.
Ja,
dass dann nochmal das alles quasi wieder einreißt.
Ja, genau.
Und diesen ganz tiefen, gerechten Hass, den Chuck ja auch aus seiner Sicht halt auch verdient auf Jimmy hat, nochmal zum Vorschein bringt. Und das finde ich so schön, dass da die Fronten ganz klar geklärt sind und dass man da auch richtig mit Jimmy mitfühlt, wo er dann irgendwie geglaubt hat, jetzt hat er irgendwie seinen Bruder rumgekriegt, jetzt mögen sie sich wieder, und dann sagt er, nee, so leicht mache ich es dir nicht. Und
da sagt er ja auch
immer noch hinterher auf Chucks Seite jetzt nach der Nummer, die er jetzt schon gebracht hat.
Da sagt er ja auch hinterher nochmal was zu Kim zu, das kommen wir nachher nochmal zu.
War ich auf Chucks Seite?
Du warst in der letzten Staffel, hast du immer pro Chuck argumentiert. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
Der könnte vergessen. Noch und so. Der wird noch.
Stimmt, jetzt muss ich mir meine eigenen Podcast anhören. Ich habe doch Podcast-Amnesie. Ja, schauen wir mal, was er jetzt damit macht. Also hat er jetzt irgendwie einen ganz schicken Plan. Also er bespricht das ja mit Harold, wo Harold halt sagt, was ich auch sehr schön finde, dass sie da so ein bisschen Klischee aufräumen, weil so bei einer normalen Krimiserie, sagt er dann auch Vince Gilligan, bei so normalen Krimiserien, da ist halt so eine Audioaufnahme, das ist dann bewiesen und das ist dann alles, das dann in Stein gemeißelt, aber im richtigen Gericht ist halt so eine Audioaufnahme wirklich nicht viel wert, gerade wenn es so ohne, also es gibt ja, ist ja bei in den USA von Staat zu Staat unterschiedlich. Es gibt ja dann Staaten, die haben bei Audioaufnahmen Two-Party-Consent, also jeder, der aufgenommen wird, muss dieser Aufnahme zustimmen, und wenn das nicht passiert ist, dann darf man das nicht als Beweis verwenden. Hm. Weiß jetzt nicht, ob das in New Mexico auch so ist, und dann meint auch Harold, also irgendwie, also die Aufnahme, die bringt uns nicht viel vor Gericht und auch
Howard öffentlich nicht. Übrigens.
Howard, wie sage ich Harold? Wer heißt Harold in dieser
Serie? Harold war, glaube ich, aus einem anderen See.
Ja.
Vor allen Dingen, weil er es heimlich aufgenommen hat, das ist ja noch mehr das Problem. Ja,
okay. Genau. Also es gibt gewisse Staaten, da darf man das, und gewisse Staaten, wo das halt nicht darf. Das ist bei The Good Wife
immer
das.
Ja, ich glaube, hier wäre die Rechtslage, glaube ich, ähnlich. Ne? Also auch so Tonaufnahmen ohne Zustimmung der Beteiligten sind hier auch eher so.
Howard sagt das ja auch, dass ihm das keine Vorteile bringt. Diese Aufnahmen.
Was ist eure Vermutung? Das ist ja Chuck auch schon alles klar. Er sagt ja, er weiß das alles. Was ist eure Vermutung? Was ist Chucks Plan? Also wem will er das vorspielen?
Also meine Vermutung ist ja, obwohl das passt eigentlich nicht zusammen damit, wie schlau eigentlich Chuck ist. Aber wenn man jetzt mal annehmen würde, hätte das geglaubt, was Kim letzte Staffel gemacht hat, mit dem, wo sie hier Jimmy so vehement verteidigt hat, ja. Und ja.
Und sie hat ja
dass er das benutzen will, um das Kim vorzuspielen.
Ja, genau, weil sie ja
das glaube ich nämlich auch.
Weil sie ja in der
letzten. Aber Kim weiß doch schon, dass er da was gedreht hat.
Ich weiß.
Sie ahnt es zumindest.
Ja, aber wir wissen
sie
ja nicht.
Sie ahnt es, aber sie will es nicht wissen.
Ja, genau. Nee,
Kim weiß es, und da habe ich zwei klare Indizien. Zum einen hat sie ja Jimmy geboxt, und danach hat sie ja nochmal gesagt, also wenn du da mit dem bei deinem Bruder mit durchkommen willst, dann musst du wirklich darauf achten, dass every I dotted und every T crossed ist. Und dann
fährt er ja noch mal also los in den Copyshop. Sie hat ja schon gesagt, dass, also es kam für mich schon so rüber, dass sie weiß, was Jimmy da gemacht hat, und sie aber schon eher auf seiner Seite ist. Aber wir wissen ja nicht, wie jetzt Chuck darüber denkt, ob er weiß, dass sie es weiß oder ahnt oder so, und halt hofft, dass er mit dieser Tonaufnahme Kim gegen Jimmy aufbringen kann, beziehungsweise auf seine Seite ziehen kann.
Genau, das vermute ich eben auch.
Ja, der Typ hat ja auch irgendwie Paranoia vor allem möglichen. Warum
Verzweiflungstat so ein bisschen. Ne?
Ja, also. Ich denke mal, was für ihn auch ganz wichtig war Howard zu beweisen, dass Jimmy eben wirklich so ein mieser Typ ist. Ne? Howard sagt ja auch irgendwie, was sagt er, Dreckskerl, irgendwie sowas. Hm. Dein Bruder ist wirklich irgendwie ein Dreckskerl, sowas, und ich glaube, das war ihm auch besonders wichtig, jetzt nochmal klarzustellen, dass Jimmy da wirklich nicht der Typ ist, wofür ihn einige halten, weil war es nicht so, dass Howard auch immer so ein bisschen zu Jimmy gehalten hat und ihm auch diesen Job da besorgt hat, in dieser anderen Kanzlei? War da nicht irgendwas?
Ja, das war Howard. Also genau. Auf Anraten von Kim, also sie hat sich da reingeworfen, aber Howard hat das dann mit unterstützt.
Genau. Weil er ja auch gesehen hat, dass Chuck ihn da irgendwie fertig macht und er bisher das schwarze Schaf da war, und Howard das nicht so ganz verstanden hat und jetzt wahrscheinlich sagt, okay, Chuck hat da wohl doch recht mit dem, was er über Jimmy erzählt.
Ja. Jetzt, wo wir gerade bei dieser Szene sind, ich habe in den Stream-Chat ein Bild gepostet. Ich bin da mittlerweile so ein bisschen so ein Fuchs für so Bildkomposition geworden. Und da ist mir ja ganz aufgefallen, dass dieses Haus von Chuck, das ist ganz fantastisch ausgeleuchtet. Schaut euch mal das Bild an.
Mit so dem Halleluja-Licht im Hintergrund, ja.
Genau, also diese Streifen, wie so einem, fast schon so ein Film-Noir-Film durch die Jalousien fallen, und dann sitzt halt Harold Howard heißt er.
Ne? Howard.
Ich hab's, genau. Sitzt halt am Schreibtisch, und Chuck sitzt auf dem Sofa, und sie sind so ein bisschen wie die dunkle Seite der Macht, Also der Imperator und Darth Vader.
Ja, stimmt, ja.
Und also ich fand das ganz fantastisch, wie sie, es gibt ja sehr viele so Szenen, die gerade jetzt in dieser Folge, die sehr schwach ausgeleuchtet sind. Also auch Mikes Sachen sind selten wirklich im Tageslicht.
Mhm.
Ich finde es toll, wie sie hier mit wirklich sehr wenig Licht viel machen können und nicht so alles irgendwie so doll ausleuchten.
Ja.
Ja. Ich würde sagen, wollen wir erstmal das Jimmy und Chuck und Kim Ding zu Ende bringen und dann zum Ende über Mike reden.
Ja.
Im Abgeschlossenen. Also,
ja, genau.
Ja.
Machen wir das.
Kommt er wieder, also zwischen diesen Szenen, wo Chuck sich mit seinem mit Harold Howard, egal.
Howard.
Howard trifft.
Hamlin der Gremlin.
Genau, Hamlin der Gremlin. Geht er dann Jimmy zurück ins Büro und macht wieder sein Bestes. Jimmy mit Hallo Ladies und wie geht's euch und alles Mögliche und flirtet immer noch so latent, also habt ihr nicht auch das Gefühl, dass Jimmy immer so einfach automatisch latent immer mit Kim versucht zu flirten?
Mhm.
Also ich glaube, er kann gar nicht mehr anders im Moment.
Ja.
Also auch dann
die, ja,
also
sie diese sind ja auch zusammen, gibt, oder nicht?
Er flirtet doch nicht nur mit ihr, sie sind ja zusammen.
Ach, sind ja. Sie jetzt zusammen? Das habe ich schon wieder vergessen.
Ja.
Ja, na klar, die lagen doch, die liegen doch in der zweiten Staffel sogar zusammen im Bett. Also na klar sind die zusammen, auf alle Fälle.
Ja, ah, ja. Aber ich hab gedacht, die sind jetzt wieder getrennt.
Nee. Kim sagt ja bloß immer, sie will von seinen Geschäften halt nichts hören. Und aber ansonsten, ja, sie sind.
Schau, da war ich jetzt zusammen. Nicht vorbereitet. Das hatte ich gar nicht mehr dran gedacht, dass die jetzt schon so. Ich hatte irgendwie gedacht, die waren mal zusammen und sind sie, also auch während der Serie mal irgendwie dann zusammen mit sich zusammen, aber okay, gut. Und dann kommt ja schon der Air Force Captain.
Ah, genau, das ist großartig.
Der ziemlich angepisst ist, weil er herausgefunden hat, dass Jimmy ihn ziemlich hart angelogen hat.
Ja.
Und er kennt solche Kerle wie ihn.
Ja, ich war auch so. Ich habe erst so gedacht, was macht der da bei Jimmy? Und dann habe ich noch erkannt, dass er dann loserzählt hat. Und ja, sehr lustig und dann natürlich die bei solchen Aktionen die Karte, die dann natürlich der Gegenspieler überziehen kann. Naja, gut, dann rede ich halt mit ihrem Vorgesetzten, mal gucken, was der dazu sagt.
Mhm. Ja, ich find's auch schön, dass man so ein bisschen sieht, also für Jimmy ist ja alles gerade in bester Ordnung. Also er weiß ja nichts von der Aufnahme und er glaubt irgendwie so, ja, hat jetzt Chuck im Griff und mit Kim läuft's auch ganz cool und seine Kanzlei läuft cool und jetzt bekommt er so ein bisschen Chuzpe. Und legt sich jetzt auch mit diesem Air Force Captain an.
Ja. Welchen Dienstgrad hat er eigentlich? Weiß man das?
Ja, Captain.
Captain?
Mhm. Ja? Mhm.
Ja?
Ja, er sagt ja Captain ein paar Mal Captain zu ihm.
Ach so, okay.
Ja.
Der hat ja irgendwie zwei Streifen drauf, ist das? Keine Ahnung, aber wir gehen davon aus, dass er ein Captain ist.
Nee, Vince Diligent meinte auch, dass er ein Captain im Better Call Saul Insider Podcast. Und was dann noch? Er streicht dann irgendwie noch den Regenbogen weg, was ich fast ein bisschen schade fand, weil ich fand den auch ziemlich cool. Gerade für seine Kanzlei. Also es passt ja wirklich zu seinem Klientel.
Ja, warte mal, noch nicht so weit. Recht.
Ja, ich dachte,
der Captain sagt nämlich nur was wichtig. Entschuldigung.
Was sagt er denn?
Er sagt ihm doch nochmal, also so Kerle wie Sie kenne ich. Sie denken, Aufrichtigkeit wird überbewertet. Aber das Blatt wird sich wenden, sagt er zu ihm. Also ich denke, dieser Satz, diese ganze Szene war nur, um diesen Satz da reinzubringen. Oder? Weil irgendwie ist Jimmy ja nicht aufrichtig, ne? Er dreht ja doch immer irgendwo an Hebeln, die man nicht drehen sollte.
Ja.
Ja, nicht vielleicht nur, aber zumindest war die Szene schon so ausgelegt, dass sie in dem Satz kulminiert und ja, vielleicht auch so ein bisschen die Schlagrichtung für die Staffel jetzt vorgibt.
Ja.
Ja, und vielleicht halt auch einfach um diesen Handlungsstrang. Ich denke, dass das nicht das letzte Mal sein wird, dass wir diesen Captain gesehen haben werden. Mhm.
Der spielt übrigens, also ist ansonsten der Darsteller sehr bekannt. Dan Cooper in CSI Miami und Gerald Spoof in Bones. Habe ich gerade mal geguckt. Final Destination hat aber auch noch einen kleinen Auftrag gehabt und Roswell sehe ich gerade. Ja, mal wieder in die Seriendarstellerkiste gegriffen.
Und bei Guardians of the Galaxy.
Ja, das ist auch ein Statisten. Okay, cool. Ja,
jetzt können wir zum Bürostreichen kommen.
Genau.
Ja, davor kommt ja noch die Mesa Verde-Szene.
Ja.
Das folgt ja direkt darauf. Mhm. Wo es wieder ein sehr schönes Funfact gibt, diese großen Statuen von diesem Kaktus und dem Cowboy, die stehen da nicht normalerweise in dieser Lobby. Was ich halt auch die ganze Zeit gedacht habe, dass die Lobby etwas aus sind, aber nein, das haben die da reingebaut für diese Szene. Das ist nämlich nur Schaumstoff mit so einem Stahlgerüst. Und es sieht halt richtig geil aus. Also es sieht halt richtig aus wie so große Platten, die man dann da reingestellt hat.
Ja.
Vince Villager meinte noch, sie hätten auch noch das CNC-File, also sie könnten sich da locker auch so wirklich einen Stahlplatten diese Figur machen lassen. Für seinen Hintergarten.
Wer was für einen Kongress kann so einen 3D-Drucker mal machen.
Ja, 3D-Drucker kommen wir später noch. Und dann kommt ja dann diese Geschichte mit, dass sie sich nicht entscheiden kann, ob sie einen Semikolon oder einen Punkt oder einen Doppelstrich machen soll. Ich habe mich gefragt, was das jetzt soll. Warum ist sie jetzt so nervös, das auszudrucken?
Weiß ich nicht, hat das vielleicht damit zu tun, dass sie weiß, dass Jimmy da die Zahlen gedreht hat und dass nur deshalb sie den Job wiedergekriegt hat? Dass sie sich nicht so ganz sicher ist, soll sie das jetzt weitermachen oder wird da jetzt was kommen? Tut Chuck da jetzt irgendwie das an die große Glocken hängen oder ist es einfach nur, oder ist es einfach nur ein Tick von ihr, dass sie so genau sein will, so besessen ist, das alles richtig zu machen?
Meine Theorie ist, dass das quasi eingebracht wurde, um nochmal ein bisschen mehr Kim zu charakterisieren, dass sie halt wirklich, dass sie sehr viel Wert aufs Detail legt und dass alles stimmen muss und bis zum kleinsten Komma oder Semikolon oder Bindestrich.
Wo sie ja auch sagt, so hier, willst du nicht noch fertig streichen?
Ja, und was ich auch ein sehr schönes Detail fand, sie sagt ja noch, nur noch 2 Minuten, aber man sieht schon, wie Jimmy da nochmal das Farbendöschen aufmacht und anfängt weiter zu streichen. Das würde man nicht machen, wenn es nur noch 2 Minuten dauert, sondern er weiß, dass sie jetzt nochmal eine halbe Stunde braucht.
Ja. Ja, ich glaube, Erik, da hast du recht. Das ist am sinnvollsten, dass der Charakter da nochmal gezeigt wird, dass sie wirklich so
Ich sehe gerade die Szene auch nochmal, sie zögert dann nochmal beim Lochen und jetzt geht's wieder in den Rechner und ändert nochmal irgendwas.
Naja, da fängt sie wieder an und sagt ihr, ich brauche nochmal 2 Minuten und dann macht er den Farbeimer wieder auf.
Mhm. Ja.
Ja. Das war's jetzt, glaube ich, mit den Jimmy-Szenen. Es gibt noch eine Chuck-Szene mit Ernesto.
Ah, ja, genau.
Aber die war so weird. Ja.
Die war so, ja klar, musste irgendwie so eine Szene kommen und dass man dann gesehen hat, okay, irgendwie mit den Batterien und so, konnte man sich dann schon ungefähr denken, so, worauf es jetzt hinausläuft.
Ich finde, das ist so ein bisschen so Chekhovs Waffe. Also das wird auch mal zurückkommen und entweder Chuck oder Jimmy in den Arsch beißen, wahrscheinlich Jimmy. Weil Ernesto ist er so ein, also bei D&D wäre es halt so ein Neutral, weil er er hat ja schon auch so, also er ist ja auch empathisch mit Jimmy, aber er ist ja mehr so loyal mit Chuck.
Mhm.
Also auch in gewisser Weise sein Boss ist.
Ja.
Nee. Die beiden waren zusammen in der Poststation.
Ja,
und Ernesto ist ganz klar der Freund von Jimmy.
Ja, aber, ja genau, deswegen sage ich ja, empathisch für Jimmy, aber loyal zu Chuck. Oder glaubt ihr, dass es so sein wird, dass jetzt Ernesto Jimmy erzählen wird, dass Chuck die Aufnahme hat?
Ja.
Ich könnte mir das vorstellen.
Ja. Hat er nicht auch in diesem Copyshop, hat er doch auch nicht erzählt, dass Jimmy da war?
Genau, er hat ja auch Jimmy gedeckt und hat irgendwie gesagt so, genau, Chuck hat noch gefragt so, warum dann Jimmy so schnell hier wäre, und dann hat Ernesto gesagt, ja, er hat irgendwann zwischendurch schon Jimmy angerufen und so, und deswegen ist er jetzt schon da.
Für die Ernesto-Sicht finde ich einfach lustig, dass das nochmal, er hat ja erst in der letzten Folge, wo er aufgetaucht ist, gesagt, ich wäre viel lieber wieder zurück im Mailroom, da war alles so geordnet und so, und jetzt kriegt er wieder direkt die nächste komische Szene zu erleben.
Ja.
Das war schon irgendwie lustig.
Man sieht aber auch, also jetzt gerade die Szene nochmal sehe, muss ich schon sagen, ist schon so ein bisschen schlampig von Chuck. Also an deiner Stelle hätte ich ja vielleicht das Tape aus dem Teil rausgenommen und irgendwo, weiß ich nicht, gut verwahrt oder so. Also, weil dann hätte er diesem Ding aus dem Weg gehen können. So.
Ich frage mich, warum man jetzt auch unbedingt die Batterien wechseln musste. Also welchen, was für einen Vorteil hatte. Also dass er das immer jedem, der irgendwie zu ihm Besuch kommt, ihm das vorspielen kann, ist, glaube ich, ja eher weniger.
Was das für dicke Batterien sind, ne? Diese kleinen.
Aber die waren früher in so Dingern.
Diese 9 Volt, diese kleinen Baby. Also nicht diese AAA, sondern schon die nächstgrößere. Ja,
so 9-Volt-Blocks.
Okay, also schon.
Oder, nee, nicht. Vielleicht so 4,5 Volt.
Diese
Mini-Dinger. Aber die kenne ich auch. Die in so Aufnahmegeräten waren die früher drin. Da gab es sogar noch größere.
Ja, okay.
Auf der anderen Seite würde ich jetzt aber diskutieren. Klar, Ernie hat was gehört, aber die Frage ist halt auch, was kann er sich daraus überhaupt nehmen, aus dem kurzen Bit, was er gehört hat? Chuck hat es ja sofort wieder gestoppt, und kann er das überhaupt in den Kontext setzen? Das würde ich mal bezweifeln.
Er wird ja wahrscheinlich von seiner Arbeit mitbekommen haben, dass es da so eine ganz große Verwechslung gab mit dem Zahlendreher.
Mhm.
Und ich weiß nicht, arbeitet er immer noch an der Poststelle? Auf jeden Fall ist er so ein Paralegal, und ich glaube, die werden als erstes angeschnauzt, wenn so ein Zahlendreher passiert. Also ich glaube, er muss wissen, dass dieser Zahlendreher passiert ist.
Ja.
Und dass wir deswegen einen ganz großen Klienten verloren haben. Und er wird wahrscheinlich auch die beiden Zahlen kennen, und er wird Jimmys Stimme kennen, und dann wird er wahrscheinlich sich den Rest herleiten können.
Genau, zusammenzählen und dann,
Es wird ja auch nochmal so auf sein Gesicht geblendet, oder ja, glaub ja. Und man sieht so, dass Ernesto da, wo Chuck ihn darauf hinweist, auf seine Verschwiegenheitspflicht, dass er dann so ein bisschen noch verunsicherter aussieht, wie er sowieso schon war, wo er das Haus betreten hat.
Ja.
Er sieht ja in der ganzen Szene irgendwie total verunsichert aus, aber am Ende ist er so irgendwie fix und fertig.
Aber ich würde auch denken, wenn Chuck nicht so überbordend reagiert hätte, dann wäre das auch glimpflicher abgelaufen.
Ja, genau, das war auch so der Fehler von ihm, also das hat ihn, glaube ich, auch aufhorchen lassen, so, was ist jetzt? Ja.
Gut. Kommen wir jetzt endlich zu Mike.
Genau.
Yeah. Ja, Mike.
Dem eigentlichen Protagonisten dieser Serie.
Dieser Folge.
Ja, genau.
Und
da finde ich es Moderier du, ist ja dein Podcast.
Ja, es hat ja jetzt schon sehr so Breaking Bad-artige Züge. Man sieht
vor allen Dingen die Musik zum Teil.
Ja, man sieht schon sehr, wie wie ausgefuchst Mike ist und wie gewissenhaft auch er schon wirklich versucht immer zu arbeiten, und letzte Szene war ja, dass er eigentlich Tuco erschießen wollte, ne? Aus der Ferne und irgendwie noch gezögert hat und irgendwie nicht konnte, keine Ahnung warum. Und dann ja, das.
Nee, er wollte doch nicht Tuco erschießen, er wollte doch Hector, also hier Onkel Dio erschießen.
Achso, ja, genau, stimmt, den alten Mann erschießen. Den anderen Salamanca.
Den mit dem Dingbell.
Genau. Und haben dann gesehen, dass irgendwer einen Stock in sein Auto geklemmt hatte, damit da die Hupe und so, ne? Und haben dann noch, war noch so ein Zettel, so hier, don't, also tu es nicht. Und wir haben dann noch gerätselt, so, wer.
Aber dazu vielleicht am Ende von der Folge nochmal kommen, oder?
Ja, und dann packt er auch schnell zusammen und fährt wie ein Begaster mit Bleifuß da durch die Wüste, hat sich noch nicht mal da die seinen Ellbogenschutz abgemacht, den hat er noch um und fährt dann eine ganze Weile. Flinte
liegt hintenlose drin.
Genau, Flinte liegt hintenlose drin, das Gewehr, was auch immer, und dann noch eine Weile.
Typisch.
Ja, hält er erstmal an, nach einer Weile, und untersucht so grob an so ein paar Stellen das Auto, Radkasten irgendwie, ob er ja einen Peilsender oder so findet.
Sehr ja. Schön, dass du es sagst, er untersucht das grob. Er nimmt das Auto einfach auseinander.
Nee, ja, nee.
Das kommt
das,
erst
das, noch. Das ist ja noch. Er fährt ja ein ganzes Stück erstmal, fährt erstmal wie so ein Bekloppter. Dann hält er an und untersucht das erste Mal grob und dann fährt er auf den Schrottplatz. Und da fängt er dann an, lässt sich das noch irgendwie kurz mit so einem
Gabelstapler
hochheben, drunter gucken und so, und nimmt das dann wirklich auseinander, und da sieht man auch wieder, wie akribisch er ist und ganz genau weiß, wo er gucken muss, und das hatte schon irgendwie sehr viel von Breaking Bad, und ja, die auch wieder eine sehr schöne Timelapse und wahnsinnig gute Musik unterlegt, fand ich.
Ja.
Ja. Was mir das so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich will jetzt nicht sagen verdorben hat, aber ich habe mich da so ein bisschen selber ausgetrickst, weil ich hatte mir schon beim ersten Mal, als er diesen Tankdeckel in der Hand hatte und den, er schraubt ihn ja so ab und wirft ihn dann so lose weg. Und dann habe ich sofort gedacht, der wirft ihn jetzt weg, weil er vermutet, dass da was drin ist, und er kauft sich jetzt einfach einen neuen, um kein Risiko einzugehen.
Ja,
und
nee, das nicht, aber ich habe auch so gedacht, der spielt bestimmt nochmal eine Rolle, der Tankdeckel. Und ja,
ich habe gar nichts gedacht.
Ja, nicht, wie gesagt, ich habe gedacht, wird bestimmt nochmal eine Rolle spielen. Und ja, der Schrottplatztyp, ist das nicht auch aus Breaking Bad irgendwie einer? Kann das sein?
Ja, ich weiß, ist der, wo sie hinterher das Wohnmobil verschrotten.
Ich glaube, ja.
Müsste der sein.
Oder die sehen alle gleich aus, keine Ahnung.
keine Ahnung.
Auf jeden Fall, ja. Hat er das am Schluss das ganze Auto fast zerlegt und ja, sagt in dem
nichts gefunden.
Schrottplatztypen so, ja, hier, nee, genau, er kommt an, so, ja, hier, ich mache ein Ziel und zu, ja, okay, dann rufen wir mal ein Taxi. Ja, das Auto, ja, hier, kannst du behalten.
Ja, die Requisite wieder sehr gute Arbeit, dieses Büro, wo dann so Terrorist Hunting Permit und No Kids Allowed, das ist so richtig Redneck, alles eingerichtet, im Hintergrund hängt noch so Tüten von Beef Jerky. Es ist also alles sehr schön mit Liebe und Detail eingerichtet. Und ich find's auch gut, dass die auch erst gar nicht zeigen, was er in diesem Bottle Cap findet. In diesem Tanking Cap. Er schaut ja rein, aber man sieht ja nicht, was drin ist. Und ich hatte auch so erst gedacht, okay, das ist jetzt hier Verarsche, und er schaut einfach nur so erschreckt, weil da nichts drin ist, und so halt so diese Enttäuschung.
Ja, genau, ich dachte auch so, jetzt zeigen sie jetzt nicht, was drin ist, und dann aber nichts.
Aber Szene. Das Gesicht war doch eher eindeutig, hat er doch gegrinst. Also ich fand so.
Nee.
Also für mich war es auch so, wie Christopher gesagt hat, dass das so zweideutig, so, also entweder ist jetzt was drin oder nichts drin, so. Weil er schließt auch die Augen kurz und so guckt dann hoch, und es war, hat sowas von typischen so, oh Gott sei Dank, nichts drin oder so, also nichts gefunden, und ja, aber kann auch genauso gut andersrum sein, und dann wurde es ja in der nächsten Szene auch schon aufgelöst.
Ja.
Und hier sehen wir bei seinem eigentlichen Auto, also auch da hat er wieder, wie auch bei Breaking Bad schon wieder mitgedacht, und hat für den Auftrag ein komplett anderes Auto benutzt, natürlich. Und ja, findet dann im Tankdeckel diesen Palsen, ne?
Ja. Jetzt weiß man nämlich auch, wie zum Beispiel die Zwillinge ihn gefunden haben, beziehungsweise die Tochter. Die stehen ja in der einen Folge oben auf dem Dach. auf einmal.
Ja, das wird das vermutlich gewesen sein.
Ja. Wobei, ja, das passt da nicht mit der Theorie zusammen, okay, ja, da gehen wir dann später nochmal kurz drauf ein, was ich denke, wer das da angebracht hat, das Don't und dann halt auch den Peilsender, weil der muss ja auch erstmal wissen, wo er ist, um das Don't zu platzieren.
Was ich sagen wollte, genau. Erstens, ich habe zuerst gedacht, du sei ein USB-Stick und da ist jetzt irgendwie noch so eine längere Botschaft drauf.
Dann das hatte ich auch gedacht.
Ich glaube, damals gab es noch keine USB-Sticks oder sowas. Wann spielt das? 2001?
Nee, was war denn das? Aber also man sieht hinten schon auf der Rückseite dieses typische aufgedruckte, die MAC-Adresse von diesem Bluetooth-Teil.
Ja. Spielt, glaube ich, 4 Jahre vor Anfang von Breaking Bad, also gar nicht so weit entfernt. 2003 müsste das sein. Breaking Bad spielt ja, glaube ich,
2002 steht in Wikipedia, ist im Jahr 2002 angesiedelt.
Okay.
Und
was Vince Gilligan dann erzählt hat, dieses Teil und auch der Empfänger dazu, den er sich dann besorgt, das ist 3D gedruckt worden.
Okay.
Also die haben die Requisiten, es ist kein echtes Teil, sondern die haben, Requisitendesigner hat dann halt so ein paar Durchläufe gemacht und sich das halt immer 3D gedruckt. Das finde ich halt ziemlich cool, dass wir jetzt in so einer Zeit leben, wo einfach so ganz ohne, dass das irgendwie groß in die Glocke gehangen wird, dann einfach Requisiten 3D gedruckt werden können. Und die dann halt auch gut aussehen.
Ja, genau, das hatten sie ja letzte Staffel schon gemacht mit dieser Tequila-Flasche.
Stimmt.
Aber da hatten sie, glaube ich, die Gussform 3D gedruckt und die dann da reingegossen. Ich glaube, so.
Ja, ich glaube, Glas kann man auch schwer 3D drucken.
Ja.
Oder durchsichtiges Plastik.
Übrigens, die ersten Sticks kamen im Jahr 2000 mit einer Speicherkapazität von 8 MB auf den Markt.
Also für einen Textfile hätte es durchaus gereicht, so ein
USB-Stick. Ja, aber ich glaube, die haben dann auch noch so 60 € gekostet, oder wie?
Und wenn nicht sogar mehr.
Ja. Also es ist nicht, was man einfach so wegnimmt, um eine Hassbotschaft zu überbringen oder keine Ahnung. Und ich glaube auch nicht, dass Mike irgendwas hätte, um so ein USB-Stick abzuspielen.
Ne, er besorgt sich ja erstmal das Ding und man sieht ihn ja dann auch zu Hause sitzen. Also erstmal besorgt er sich das Teil und zwar von dem Tierarzt, ne? Das ist doch der Tierarzt, der ihn auch schon mal zusammengeflickt hat. Ich weiß jetzt gar nicht,
ob ja, genau, das ist der Tierarzt, der ihn zusammengeflickt hat. Dann ist das der Typ, der ihm den Job gegeben hat mit diesem, der immer hier hinter Hans die Medikamente da vertickt hat an Nacho. Und jetzt, ja, genau, halt irgendwie so ein bisschen sein Schwarzmarkthändler für alles ist.
Genau. Und was wollte ich jetzt sagen? Er besorgt ihm ja dann das Ding und er setzt sich da dann zu Hause hin und liest erstmal die Bedienungsanleitung davon durch.
Man sieht ja, wie es funktioniert.
Wie das Ding funktioniert, ne?
Ja, genau. Mike ist noch einer von der alten RTFM-Schule.
Ja.
Ja. Und ich finde auch den Plan, den er dann ausführt. Ich habe wirklich ein paar Minuten gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin, welche Teile da jetzt wie zusammenspielen. Aber am Schluss ist es ja ziemlich genial.
Ja.
Da dem, der das austauscht, dann seinen eigenen Empfänger unterzuschieben.
Ja. Ja. Beziehungsweise er besorgt sich ja einen neuen und tauscht dann den
genau, gegen den alten und lässt den die da empfangen, weil die werden ja wahrscheinlich auch verschiedene Empfangsdaten haben, lässt den da leer laufen. Ich habe mich nur gefragt, wie realistisch ist das, wenn du an so eine Batterie ein Radio anschließt, wie lange dauert das, bis das leer ist? Das also ein Radio verbraucht ja nicht viel.
Naja gut, aber es ist auch eine kleine Batterie, die muss ja im Grunde nur so einen kleinen Sender antreiben. Und Du hast ja gesehen, wie dicke Batterien in dem Aufnahmegerät drin waren. Ich denke, so ähnliche Batterien werden auch in dem Radio normalerweise drin sein.
Ja, genau.
Der lässt es ja mindestens auch. Ich denke mal, so 6 Stunden wird das Radio schon laufen.
Ja. Und ich glaube mal, Mike ist einfach hier auch, ist halt davon ausgegangen, dass die ab und zu mal irgendwie zu dem Tankding gehen müssen und die Batterie austauschen, weil sonst wird halt der Sender leer und dann nützt ihnen das gar nichts mehr. Und darauf wartet er halt in der Nacht.
Ja, er hat das doch auch getestet, nachdem er die Bedienungsanleitung durchliest, nimmt er die Batterie raus und da haben sie doch, die Kameraführung war so, dass im Hintergrund siehst du erst nicht, du siehst nur diesen Scanner und als er die Batterie rausnimmt, zoomen sie dann drauf und machen das Bild scharf und dann siehst du oben rechts, wie praktisch die Batterie auf Low geht und dann auf kein Empfang mehr. Dann macht er die Batterie wieder rein und dann zeigt er wieder an, dass die Batterie voll ist.
Ja.
Und dann weiß er, dass die praktisch sehen können, wenn die Batterie leer wird, dass sie die wechseln müssen.
Genau. Also ich finde es schön, wie die ganzen Teile erklärt wurden. Also es wird, ohne dass irgendwie das eine Zeile Dialog gesprochen wird, irgendwie dieser ganze Plan erklärt.
Ah, jetzt habe ich diese Szene verstanden. Ich dachte, er wollte einfach nur okay. Ich dachte, er wollte einfach nur so just for fun das alte Radio da benutzen und wollte aber nicht die Batterie rausnehmen, damit sie nicht merken, hat die Batterie rausgenommen. Oder so.
Das ist quasi schon ziemliche Hacker-Mentalität, die an den Start legt. Einfach mal reverse-engineeren, was das soll.
Ja. Ich finde es auch sehr schön, wie Mike, dass er lässt sich ja nicht leicht outsmarten. Also das mit diesem Don't und diesem, dass er da verfolgt wurde, das erste Mal ja wirklich das, dass er wirklich hinterlistet wurde von jemandem. Und sonst ist er eher jemand, der immer allen einen Schritt voraus ist. Und da, ich ist auch so, also er kauft sich das Gerät und schaut sich das an und dann setzt er sich einfach hin und überlegt sich einen ziemlich komplizierten Plan, den er dann auch einfach ausführt und der Plan erfordert ja extrem viel Geduld. Man muss irgendwie 6 Stunden warten, bis die Batterie leer ist und dann muss man die ganze Nacht am Fenster sitzen und schauen, ob der Typ vorbeikommt. Also nicht, dass er da irgendwie dabei Fernsehen schaut oder irgendwie, keine Ahnung, Kreuzworträtsel löst, sondern der...
Aber er hat doch Pistazien.
Ja, hat Pistazien.
Das ist schön zu sehen.
Er bringt halt einfach extrem viel Geduld mit für seine Sachen und dadurch ist er halt immer den Leuten einen Schritt voraus, weil die halt dann doch oft schnell handeln.
Und ich glaube, diesmal sitzt er sogar in absoluter Stille. Also ich kann mich an Szenen erinnern, wo er das schon mal gemacht hat. Da hat er dann wenigstens noch irgendein Footballspiel im Hintergrund, was er anhört und das nicht mal das hat er diesmal.
Ah, stimmt, ja.
In der ersten Staffel. Er musste ja hören, ob draußen ein Auto vorfährt oder so, ne?
Ja. Ja, ich glaube, das war es auch von der Handlung her, oder?
Ja, genau. Ja. Ich würde jetzt dann gerne etwas auf die Metaebene kommen wollen. Oder
das Einzige noch, dass er praktisch dann, ja, dass man sieht, dass er die Verfolgung aufnimmt, ne? Er nimmt seine Knarre.
Auch das alles irgendwie in relativ sicherer Distanz noch.
Ja.
Also lässt sich da schon ein bisschen Zeit, um gewisse Distanz zu haben. Und ja, war eine relativ lange Folge mit 50 Minuten.
Ja. Ja.
Und worauf Erik jetzt, glaube ich, hinaus wollte, so, wer hat den Sender da reingetan?
Nee, erstmal, was die Aufgabe der Folge war, will ich drauf eingehen, weil ich habe die Theorie, dass es ist ja relativ wenig Neues passiert in der Folge, sondern es wird ja erstmal quasi das, was in Staffel 2 passiert ist, nochmal ein bisschen aufbereitet und quasi das ist mehr so ein Übergang jetzt zu schaffen, hatte ich das Gefühl. Von Staffel 2 auf Staffel 3 und jetzt geht es dann mit der nächsten Folge wirklich richtig los mit den neuen Geschehnissen.
Ja, erstmal wissen wir jetzt, dass auf jeden Fall wer auch immer Mike aufspüren konnte und dass er schon seit einer geraumen Zeit von vermutlich ganz Strings-Leuten beobachtet wird.
Ja, genau. Und wir haben die Antwort bekommen, dass Chuck zumindest den, was ich jetzt befürchtet hatte, dass Chuck das direkt auswertet, um Jimmy irgendwie anzugreifen vor Gericht, dass er das ja doch nicht so richtig machen kann. Aber ansonsten, so, ja, wie gesagt, so richtig viel Neues haben wir nicht erfahren. Und dann ist mir noch aufgefallen, wieder mal in dieser Folge generell, dass sich das schon extrem optisch gut aussieht. Also vom Optischen haben sie wieder alles rausgeholt, was Kameraarbeit angeht. Auch gerade bei der Montage haben sie ja wieder so total freakige Kamerapositionen im Auspuffrohr drin und sowas. Das machen sie ja gerne mal
und in der Brotbox.
Suchen sich ja immer wieder ungewöhnliche Blickwinkel raus, um Sachen zu zeigen. Das liebe ich einfach an diesem Studio, die das machen.
Ja, also sie haben echt schon ein Händchen für das, was sie da herzaubern und so.
Ja, auch die Musikauswahl war großartig, fand ich. Passte alles super zu den ganzen einzelnen Teilen.
Ja. Was wir alle erwartet haben, was jetzt noch nicht in der Folge passiert ist, kein Gustavo Frings.
Ja, aber also ich von so dem die Werbetrommel, die so Netflix gerührt hat, vor allem auch auf Twitter, auch so die ganzen anderen, die da so involviert sind, haben wir jetzt tatsächlich in den USA ein Los Boyos Hermanos eröffnet und so. Und in der Mail von wegen hier, neue Staffel ist da, war auch, genau das, also hat man so ein Bild und da sitzen sie ja auch in so einem Los Boyos Hermanos. Mhm. Da sitzen sich an einem Tisch Jimmy und Mike gegenüber und dann hinter ihnen so mit so einem typischen abschätzigen Blick Gustavo Fring und ja, also ich, da sie das jetzt nicht großartig hinterm Berg gehalten haben, dass er da auftaucht, kann man davon ausgehen, dass er jetzt relativ bald schon in den nächsten Folgen
auftauchen wird. Was mich eigentlich sogar ein bisschen gewundert hat, dass sie dann jetzt so offensiv damit rausgekommen sind, weil am Ende von der letzten Staffel hatten wir ja schon so ein bisschen überlegt, wer könnte denn die Message dahin gebracht haben und könnte es nicht vielleicht sogar sein, dass das Gas war, weil er hier ja klar auf der anderen Seite des Kartells ist und da ja auch so ein bisschen seine Fehde schon dagegen hat. Das sieht man ja auch in Breaking Bad, dass er da die Fehde schon ziemlich lang hat. Mhm. Und ja, genau. Und das hat mich eigentlich ein bisschen gewundert. Dann gab es ja sogar die Leute, die hier die Titel, also die ersten Buchstaben, da Gas Frings Back rausgelesen haben aus der zweiten Staffel.
Ja.
Was sie übrigens jetzt im Insider-Podcast zur ersten Folge direkt confirmed haben, dass das auch so angelegt war.
Okay, und ja,
Vince hat sich tatsächlich noch so ein bisschen drüber gewundert, wie schnell das Leute rausgekriegt haben, obwohl das eigentlich hätte klar sein dürfen.
Okay. Ja, nee, also, er meinte halt, also die Leute, er hat ja noch nicht mal gesagt, dass es irgendwie ein Geheimnis gibt. Also die Leute haben das einfach, weil sie ihn kennen, schon einfach so rausgefunden.
Ja. Also in der Vorschau kommt er auch, in den Vorfilmchen, da kommt Gas auch vor. Okay. Und wenn man hier auf IMDb schaut, da kann man vielleicht eventuell sehen, in welcher Folge er auftaucht. Also da sind ja schon...
Also ich vermute, dass er jetzt irgendwie in den nächsten paar Folgen auftaucht und Mike verklickert... warum er ihm gehindert hat, den Alten zu töten. Könnte ich mir
nicht vorstellen. Ich hätte es halt lustig gefunden, wenn sie es komplett bedeckt gehalten hätten und da dann einfach irgendwann aufgetaucht wäre.
Ja, nee, ich glaube, sie wollten jetzt schon ein bisschen Werbung auch machen, auch gerade mit diesem Los Boyos Hermanos und so. Weil du kannst jetzt nichts Besseres machen, als irgendwie auch nochmal für die Letzten, die irgendwie unter dem Stein leben, die Werbetrommel zu rühren. Und übrigens hier, jetzt Gustavo Fring, kennst du noch? Hier taucht jetzt in dieser neuen Serie so auf.
Ich wollte gerade fragen, hat irgendjemand Zahlen, was jetzt Einschaltquoten waren?
Ich habe nur die Nachricht gelesen, dass sie schwach waren, also für die Fernsehausstrahlung wenigstens.
vergleichsweise oder also jetzt
Ja, ich denke mal vergleichsweise mit was sonst an dem Abend läuft und wie sonst der Staffeleröffnung von, kannst du mal bei Serien-Junkies nachschauen, wie sonst die Staffeleröffnung von Better Call Saul liefen.
Ich gucke, also, was in der Wiki steht. Ja, stimmt. Also jetzt, wer Wikipedia steht, Quoten USA 1,8 Millionen ist schon ziemlich unterm Durchschnitt der üblichen Quoten so. Also das niedrigste war bisher in Staffel 2, Folge 8, 1,93.
Also der Montagabend so muss generell nicht so geil gewesen sein, also über alle Networks hinweg.
Weil? War da irgendwas?
Nee, also steht einfach, der Montagabend war sowohl für die Networks als auch für die Kabelsender enttäuschend. Better Call Saul kehrte unter dem Niveau der zweiten Staffel zurück. Und Scorpion hatte ein neues Quotenteil erreicht. Keine Ahnung, haben die Leute an dem Abend kein Fernsehen geschaut?
Ja.
Also kann alles Mögliche sein, das sagt jetzt auch noch nichts aus, aber
ja, eben.
Ich denke mal, die Folge, wo dann Gast kann auch sein, dass die Leute jetzt einfach anfangen, das einfach zu streamen. Also dass jetzt mehr Leute diese Sachen streamen, als sie linear zu schauen.
Das heißt, die Zahlen sind nur hier lineares Fernsehen, oder?
Ja, was? Ja, das
also nur die Zahlen sind
gar nicht dabei.
Ja, das ist
auch okay. Also Netflix gibt ja sowieso keine Zahlen groß heraus. Die ja, sagen leider. Ja auch nur immer ganz grob, ist gut oder schlecht, wenn überhaupt. Also meistens sagen sie nur, wenn es gut ist. Und ich denke einfach, dass es einfach vielleicht so ein Trend ist jetzt.
Eine kleine Abschweifung vielleicht zu Netflix und gut oder schlecht. Also mich stört es ein bisschen, dass sie das Sternesystem rausgenommen haben und da dieses binäre Daumen hoch, Daumen runter reingeklebt haben.
Ja, aber du hast ja gesehen, warum. Du weißt ja auch warum.
Weil
zum Beispiel das die eine aus Ghostbusters, die Schwarze aus Ghostbusters, wie heißen die?
Aber also ich hätte jetzt das Problem, dass halt so wie bewerte ich jetzt eine Serie, die so war, die jetzt nicht gut, nicht schlecht war, so, also weil Daumen hoch heißt für mich so, jo, ist cool, und genau, Daumen runter heißt für mich,
ganz kurz,
ist schlecht, also.
Also Leslie Jones, die ja bei Ghostbusters mitgespielt hat, die hatte jetzt auch ein Comedy-Special auf Netflix und das wurde halt, weil sie halt bei Ghostbusters mitgespielt hat, einfach in den Boden gewertet. Und die gehen jetzt nicht mehr darum, wie viele Sterne das hat, sondern die matchen dich ja jetzt mit Serien. Also du siehst ja bei wenn du eine neue Serie startest, wie gematcht das ist, je nachdem, was Leute, die ähnlich bewerten wie du.
Ja, bei mir steht auch Sex and the City 90% Übereinstimmung.
Ja, hast du schon probiert? Vielleicht findest du es sehr gut.
Nein, ich habe das damals geschaut und war so, nee.
Ich habe Star Trek Next Generation 89%. Vielleicht hast du dann auch schon selber abgestimmt.
Wo was abgestimmt?
Ja, die müssen ja auch wissen, wie du abgestimmt hast, damit das verfeinert wird. Die wissen
ja
gar nicht, was du alles magst und nicht magst.
Ja, ja, ja. Aber bei Netflix
gehen die alten Bewertungen jetzt komplett aus dem Account raus oder was?
Also nee, die haben
nur noch die neuen Daumen hoch und Daumen runter gezählt.
Weiß man das? Aber bei Netflix, also, bei Netflix fehlt sowieso auch so ein hier, blätt mal aus, interessiert mich nicht, so, oder habe ich schon gesehen, das alles.
Da ich noch nie Netflix bewertet habe, aber jetzt bei den Daumen hoch und Daumen runter habe ich schon zweimal bewertet, sozusagen. Also,
kann man eigentlich
wahrscheinlich bemerken mehr Leute mit diesen Daumen wie mit Sternen, weil Sternen so. Ja.
Gibt es eigentlich bei den Staffeln gibt's keine Unterscheidung, ne? Es ist nur immer die gesamte Serie.
Ja, ja, genau, gesamte Serie.
Weil
ich meine, es gibt ja genug Bewertungsportale, also generell, also es wäre jetzt nicht meine erste Wahl, wenn ich schaue, ob was gut oder schlecht bewertet wird bei Netflix so schon, da gehe ich lieber irgendwie auf Rotten Tomatoes, was ich jetzt
ja, weil zum Beispiel bei Arrested Development, die vierte Staffel ist eher so, ja, nicht so dölle, also da.
Und vor allen Dingen dachte ich, dass die Logik hinter den Sternen bisher auch immer war, so ein bisschen zu accounten. Ja, denen hast du 5 Sterne gegeben und dann wird da auch so ein bisschen geguckt. Ja, andere Leute, die dem auch 5 Sterne gegeben haben, haben denen auch eine gute Bewertung gegeben und deswegen kommt das bei dir auch eher auf die Startpage als andere Sachen, wo das vielleicht nicht so ist.
Ja. Also bei Rotten Tomatoes hat die Mabel-Episode 100%.
Hey.
Von 12 Episode-Reviews.
Da wir gerade bei dem Namen sind, Mabel, was?
Das ist das Kinderbuch, bedeuten? Was er da referenziert.
Ach so, okay. Deshalb, okay.
Was es jetzt mit der Episode zu tun hat, wusste ich jetzt auch nicht.
Gut.
Ja. Was ich euch noch fragen wollte, vielleicht bevor wir wrap das up, wie Kelly Dixon immer sagt im Podcast, was vermutet ihr denn jetzt, wo in welche Richtung Staffel 3 weitergeht und was so passieren wird?
Naja, also Mike wird irgendwie Kontakt mit Dingens, mit Gus Fring bekommen sozusagen, also auch ihn wahrscheinlich auch relativ schnell direkt kennenlernen. Vermutlich, ich weiß nicht, gegen Ende der Staffel oder in der nächsten Staffel dann auch für Gus arbeiten, man weiß es nicht. Ja.
Ja, also ich lasse mich da mal ganz überraschen.
Genau, auch so. Das ist jetzt, mal gucken, was jetzt passiert mit dieser Aufnahme, was Chuck damit vorhat, wie das weitergeht und ja, mal gucken, irgendwie. ob auch die Dingens Jimmy auch irgendwie in Kontakt mit Gus kommt und so.
Ja genau, die müssen ja irgendwie irgendwann mal zusammengeführt werden, ne?
Nee, eigentlich nicht, weil in Breaking Bad war es ja immer so der Status, ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Und der jemand ist halt Mike, der dann die Verbindung gemacht hat.
Ja, aber ich glaube, Jimmy weiß schon, wer Gus Fring ist, also.
Ja, aber er hat halt nicht so den Kontakt gehabt als Saul, sondern über Mike hat er halt den Weg genommen, wahrscheinlich eher.
Ja, wie auch immer. Also was auf jeden Fall auch interessant wird, ist, was mit Chuck und mit Kim passieren wird. Ob da irgendwie das große Unglück passiert oder ob die dann irgendwann anders verschwinden aus der Staffel, aus der Serie. Ob die irgendwie verschwinden irgendwann.
Es muss ja irgendwie einen Anschluss geben, der dazu passt, dass sie halt nicht erwähnt werden. Vielleicht wird es auch ganz dramatisch, wie bei Rogue One alle sterben.
Ich bin ja auch gespannt, was mit Chuck weitergeht, gerade in der Hinsicht, dass er ja jetzt so ein bisschen dahinter gekommen ist, dass Jimmy mehr oder weniger so sehr um sein Wohl besorgt ist, dass er ziemlich viel für Chuck tun würde, wenn es nur die Umstände sind, dass Chuck halt mal wieder im Krankenhaus oder irgendwas mit seiner Krankheit wieder ist. Wo ich jetzt mal gespannt bin, ob Chuck das noch weiterhin irgendwie über die Staffel ausnutzen wird. Jimmy ist gut. Na gut, Gläubigkeit ist es ja da nicht, aber sein allzu guter Wille in Richtung Chuck. Aus allem, was er da jetzt ja schon in der letzten Staffel gemacht hat und so.
Ja.
Gut. Also, es war auf jeden Fall eine gute erste Folge der dritten Staffel.
Das auf jeden Fall. Also es ist ein schöner Aufsatz, hat viele, viele Sachen in Bewegung gesetzt und ich bin jetzt gespannt, wie das jetzt quasi clashen wird. Also irgendwie hier Chuck und Jimmy und Kim und Jimmy und die Air Force und Jimmy und Mike und Jimmy, ob die auch nochmal jetzt groß zusammenkommen oder ob die jetzt irgendwie auseinanderdriften. Und ich bin vor allem gespannt auf Gus.
Ja.
Ja.
Was wir jetzt in der Folge ja noch gar nicht weiterhin gehört haben, ist irgendwas von Schweikart und diesem Sandpiper-Fall. Da bin ich gespannt, ob da vielleicht nochmal was zu hören sein wird. Vielleicht wenigstens eine Seitennotiz oder so.
Ja.
War nicht da raus?
Ja, aber dieser Fall läuft ja noch weiter.
Und das ist ja auch ein ziemlich großer Fall.
Eben.
Ja. Was vielleicht auch interessant wird, ist, ob Mike Gus so ein bisschen anlernt oder umgekehrt. Oder ob die schon auf einem gleichen Niveau sind.
Aktuell sieht es ja aus, dass Gus Mike outsmartet hat.
Ja, genau. Also ich glaube auch, dass Gus da schon, also schon zu der Zeit lange im Geschäft war und da schon sehr firm ist, was das angeht alles. Und
ja. Und auf der anderen Seite halt auf dem Zettel halt, okay, das ist ein ziemlich guter Mann und wenn der jetzt aber das macht, dann hat er sich verbrannt und dann kann ich ihn nicht mehr selber nutzen oder so.
Ja. Das werden die
nicht. Sonst wird er ja nicht den Don't-Zettel dahin kleben.
Mhm. Ich habe dann noch zum Schluss festgestellt, dass der Ed, wie heißt der? Ed Begley Jr., der Clifford Maine, Zeit seines Lebens schon sehr viel gemacht hat und ich den immer wieder mal irgendwo jetzt gesehen habe. Ich habe es ja auch mal für Twitter, also Mesh unter anderem, dann als gutes Beispiel Scrubs. Ich glaube, bei Star Trek hatte ich ihn auch mal gesehen oder so. Also auf jeden Fall so immer wieder so ach, hier, guck mal, da ist er ja schon wieder. ja.
Das ist mir jetzt passiert mit Jonathan Banks. Also, und der ist ja bei The Expanse in der Folge genau, mit dabei.
Erste Folge.
Dann ist er mir bei Castle in der Folge aufgefallen.
Mhm.
Der ersten Staffel.
Ja.
Der war, glaube ich, auch bei Star Trek, hat er mal was gemacht.
Ja, genau. Genau.
Stimmt.
Ich habe auch mal getwittert, da habe ich ihn auch fast nicht erkannt. Ich so, ups, kenne ich doch. Gut, ich habe wieder noch passend aus der Folge Musik als Rausschmeißer dabei. Und ansonsten kann ich noch die Seite TuneFind empfehlen. Da kann man immer gucken, welche Musik in welcher Serie, in welcher Episode. Und dann steht auch immer noch dabei zu dem Lied, welche Szene das war. Kann man immer sehr schön nachgucken. Und dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Mal gucken, ob wir wieder so schön abwechslungsreich Gäste kriegen. Ich denke mal, in der nächsten Folge, wenn wir den Florian dabei haben oder den Daniel, den Käffchen Heinz. Vielleicht auch mit dem Sting mal wieder ein, zwei Folgen. Mal schauen.
Ich hoffe, wir bekommen Rebecca auch mal zum Better Call Saul schauen, ja, damit sie auch mal irgendwann hier mit dabei mitmischen kann.
Ja, genau, Rebecca, falls du das hörst.
Genau, würde ich mich auch sehr drüber freuen, weil also, das sind nur 10 Folgen, 45 Minuten. Also 20 Folgen. Die kann man schnell mal schön wegsnacken jetzt an Ostern oder so.
Ja. Ja, frohe Ostern euch allen.
Genau.
Betet genug.
Ja.
Damit Jesus wieder aufwacht. Nee, betet nicht, tut das nicht, bitte nicht.
Und? Better Call Saul.
Ich bleib da tot.
Ja.
Better Call Saul.
Tschüss.
Piu, piu, piu.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Auf Wiederhören.
Tüdelü. Immer schön skeptisch bleiben.